Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not grüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. In Ägypten wächst die Angst vor einem Bürgerkrieg. Seit der Absetzung von Präsident Mohamed Mursi kam es in Kairo und anderen Städten zu blutigen Straßenkämpfen. Ist eine weitere Eskalation unvermeidlich oder gibt es doch noch die Chance auf eine friedliche Entwicklung zu einem Staat mit demokratischen Werten? Diese Fragen wollen wir heute erörtern mit Monsignore Joachim Schrödel, Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken im Nahen Osten mit Sitz in Kairo. Monsignore Schrödel, treue Hörer unserer Sendung werden Sie kennen, allen anderen darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind seit 1995 im Auftrag des Auslandssekretariats der Deutschen Bischofskonferenz Seelsorger für die deutschsprachigen Katholiken im Nahen Osten und dazu gehören Syrien, Jordanien, Libanon, der Sudan sowie die ostafrikanischen Länder Libyen, Sudan, Eritrea und Äthiopien. Sie haben 1997 das Ökumenische Institut Kairo zur Förderung des interreligiösen Dialogs gegründet. Sie leben in Kairo und haben sowohl die ägyptische Revolution 2011 als auch die jüngsten Massenproteste gegen Präsident Mursi aus nächster Nähe erlebt. Sie waren oft selbst auf dem Tahrirplatz mit dabei. Wie ist denn die Stimmung eigentlich jetzt zurzeit in Kairo?
Ja, da muss man jeweils ganz genau differenzieren. Aber die Grundstimmung, sage ich wirklich mit vollem Ernst, die Grundstimmung ist eher befreit, in die Zukunft orientiert und nicht ängstlich, was wir die Zukunft bringen. Die meisten Menschen sind doch sehr froh, dass die seltsame Herrschaft von Präsident Mursi ein, wenn auch nicht sehr angenehmes, sondern sehr blutiges Ende genommen hat.
Dennoch liegt ja eine Spannung in der Luft. Die Moslembrüder gehen auch auf die Straße. Und Ende letzter Woche ist ein Ultimatum des Militärs an die Islamisten abgelaufen, sich am politischen Versöhnungsprozess konstruktiv zu beteiligen. Besteht überhaupt noch die Chance, dass die Muslimbrüder an den Verhandlungstisch zurückkehren?
Ach, wissen Sie, das ist bei den Ägyptern, man muss die Mentalität dann auch immer dabei berücksichtigen, schon ganz normal. Es wäre in Europa was ganz anderes, wenn Oppositionskräfte dann irgendwann, und zwar möglichst bald, auch zum Verhandlungstisch dazukommen. Im Moment ist es eben so, dass viele der Anhänger von Mursi, möchte ich jetzt einfach nicht pauschal als Muslimbrüder bezeichnen, denn Muslimbrüder ist noch was anderes, sondern die Anhänger Mursis, dass sie tief enttäuscht sind, dass dieser Schritt jetzt vollzogen worden ist von Seiten des Volkes mit dem Militär. Und von daher musste man damit rechnen, dass es zu Aufständen kommt, dass es zu Gewalt kommt. Was wir beobachten mussten, war allerdings wirklich eine sehr brutale Art von Gewalt durch die Anhänger von Mursi, die nicht einfach nur demonstriert haben, so wie es sonst immer üblich war, sag ich einmal, sondern die wirklich mit Gewalt vorgestoßen sind, etwa gegen die staatlichen Gebäude, gegen die militärischen Einrichtungen etc. Und daher kam es auch zu den doch sehr vielen Toten, was zu beklagen ist, aber was, wenn ich das so etwas nonchalant doch trotzdem formulieren darf, was trotzdem noch alles sehr im Rahmen ist. Wir sind traurig darüber, dass die Muslimbrüder und die Anhänger von Mursi so hartköpfig geworden sind, aber wir können es durchaus verstehen. Nur muss jetzt dann die Zeit eintreten, in der ein Wandel sich vollziehen wird. Ich denke, das wird nicht zuletzt auch durch äußeren Einfluss durchaus möglich, wie zum Beispiel durch Europa. Die Frau Ashton war vor wenigen Tagen, wenn nicht Stunden in Ägypten, sogar schon zum zweiten Mal, und traf dann auch mit Herrn Mursi zusammen, der zwar, so hört man, abgelehnt hat, irgendeine personelle Lösung herbeizuführen, aber immerhin sind Schritte in die richtige Richtung. Irgendwann wird es dann eben auch so sein, dass die Ägypter durchaus einen Weg finden, da gemeinsam zu sitzen. Aber ich glaube, es ist natürlich schwierig und man muss immer mit der Mentalität der Ägypter rechnen, die dann sehr heißblütig ist.
Nun sagen die Anhänger Mursis aber, dass ihr Mann, nämlich der Präsident, ja schließlich demokratisch gewählt war. Seine Absetzung sei daher illegal. Haben Sie damit nicht recht?
Ja, das ist die von Herrn Außenminister Westerwelle ja unmittelbar nach der Absetzung Mursi bereits geäußerte Feststellung. Das sei ein Schlag gegen die Demokratie, was natürlich bei näherem Hinsehen und jetzt bei der Äußerung weiterer politischer Stimmen nicht mehr so ist. Man kann natürlich in der Tat sagen, mit einer Mehrheit wurde Mursi gewählt. Aber es gibt auch die Sicht, und die ist eigentlich die Sicht der dynamischen Demokratie, dass wir nach einem Jahr feststellen mussten, Mursi hat alle seine Chancen verspielt gehabt. Und dann kam es zu Massendemonstrationen, wie ich sie nie erlebt hatte vorher, auch nicht gegen Mohammed Hosni Mubarak. So der Schätzung nach 30 Millionen Menschen sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir wollen nicht mehr. Man muss beobachten, welche Instrumente Mursi angewandt hatte, um den Islamismus durchzudrücken und um vor allen Dingen eben auch die Idee, die Ideologie der Muslimbrüder hineinzuprägen in Ägypten. Und das wollte die Mehrheit Ägyptens nicht. Die Ägypter sind fromme Leute, das sind 90% Muslime und 10% Christen, aber sie wollen keine Diktatur des Islam. Und so wurde eben ganz klar, dass es nicht so weiterging. Ich hatte in den letzten Monaten vor dem 30. Juni bereits gespürt, das hat eigentlich jeder gespürt, das geht zu Ende. Und die Stimmen, hoffentlich hilft uns das Militär, hier ein Ende zu setzen, wurden immer mehr. Also ich denke, man muss wirklich unterscheiden zwischen einer ganz klaren demokratischen Willensäußerung des Volkes, und das war diese große Erhebung des Volkes, und der damals erfolgten Wahl eines Herrn Mursi, wo die wenigsten Ägypter zum Wählen gegangen sind und Mursi, der mit etwa, weiß nicht genau, 12 Millionen Stimmen gewählt worden ist, sein Gegenkandidat Shafiq war als Repräsentant des alten Systems. Ja, mein Gott, wen sollten die Revolutionäre wählen als den einen Neuen, wer auch immer das dann war. Und ich habe selbst mit vielen jungen Leuten gesprochen, die gesagt haben, nein, wir wollen keinen Islamismus, aber was sollen wir machen? Wir müssen diesen Mursi halt jetzt mal wählen und geben ihm eine Chance. Und Mursi selbst hat wenige Tage vor der Wahl gesagt, wenn nur 100 Leute gegen mich demonstrieren werden, dann werde ich wieder zurücktreten. Also typische arabische Äußerung, die nicht ernst genommen worden ist. Aber dann schließlich nach einem Jahr haben wir gesehen, es waren nicht nur 100, sondern es waren eben 30 Millionen und mehr. Also ich denke schon, wir müssen klar sagen, das war der Wille des Volkes mit dem ausführenden Organ des Militärs.
Welche Rolle spielt eigentlich die große koptische Minderheit in Ägypten in diesem derzeitigen geschichtlichen Wandel? Nimmt sie eine konkrete Position ein?
Da würde ich auch wieder unterscheiden zwischen dem aktiven politischen Arbeiten der Religion, also sprich der Kirche, und zwischen einzelnen Personen, die bereit sind, als Christen politische Verantwortung zu übernehmen. Also die Kirche selbst äußert sich zwar, sie hat sich auch sehr positiv geäußert zur Absetzung von Mursi, auch von katholischer Seite wurde übrigens sehr deutlich gemacht, wir sind froh als katholische Christen, dass diese Absetzung erfolgt ist, aber es wird, so denke ich, nicht höchstens natürlich irgendwo im Hintergrund von Seiten der Kirche eine politische Leitlinie herausgegeben. Der neue, jetzt kann man fast schon nicht mehr sagen, neue, also der Papst Tawadros III., der Patriarch der koptischen Orthodoxie, hat sich auch geäußert und hat gesagt, dass wir als Christen wollen eines auf alle Fälle, nämlich die Freiheit der Meinungsäußerung und den Fortschritt des Volkes. dass es den Menschen besser geht als zu unter Mubaraks Zeiten. Und das war eben gerade in diesem ersten verhängnisvollen Jahr von Mursi nicht der Fall. Alles wurde sehr viel schlechter. Jetzt sind wir ganz froh, dass in dieser Übergangsregierung von etwa 35 Ministern wenigstens 3 oder 4 Christen sind. Das war unter Mubarak, unter Mursi nicht der Fall, unter Mubarak eigentlich auch nicht, obwohl unter Mubarak noch mehr Christinnen und Christen in der Regierung waren als unter Mursi. Das muss man nun auch sehen. Es sind Frauen in der Regierung, in dieser Übergangsregierung. Auch dazu sind wir sehr froh und eigentlich die Ägypter sagen, ja, dieses Kabinett ist ein positives Kabinett. Das sind Leute, die wirklich Ahnung haben. Mit denen können wir den Übergang erstmal schaffen. Aber auch ist klar, die Menschen sagen, egal ob es Christen sind oder Muslime, wir wollen natürlich keine Militärregierung, sondern wir wollen eine Demokratie schaffen und das Militär hat uns dabei geholfen. Die Christen, wie gesagt, sind ein Teil der Gesellschaft und wie die Christen so sagen, die Muslime, wir sind nicht zu differenzieren zwischen Christen, Muslimen und Ungläubigen oder was auch immer, sondern wir sind alle Ägypter und gemeinsam wollen wir es schaffen.
Aber was wird jetzt passieren, wenn sich die Muslimbrüder nicht an diesem Versöhnungsprozess beteiligen? Werden sie dann im Untergrund agieren? Werden sie terroristische Anschläge verüben? Wie wird es dort weitergehen?
Ich denke, es wird eine Zeit des Übergangs geben. Und ich glaube, man lebt auch noch eine Zeit lang gefährlicher, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Natürlich ist es noch nicht so, dass etwa der Murschid, also der geistige Führer der Muslimbrüder sagen würde, wir beteiligen uns am Aufbau Ägyptens, sondern nach wie vor heißt es, Mursi ist unser legitimer, gewählter Präsident und alles andere ist eben Putsch oder es ist entspricht nicht dem Willen des Volkes. Aber eben genau das, was ich gerade auch gesagt habe, ist doch schließlich der Fall. Früher oder später wird die Muslimbruderschaft sich äußern müssen. Etwas anderes ist es mit den Menschen, die enttäuscht sind von diesem Umsturz, die natürlich auch enttäuscht waren von Mursi. Man muss einen Weg finden, um die, ja, sagen wir mal, brutal orientierten oder terroristisch orientierten Ägypter, speziell eben die Islamisten, in Schach zu halten. Es ist schwierig, wenn man also die Presse verfolgt und die Nachrichten, dann hört man eben, dass das Militär mit aller Macht gegen die Muslimbrüder und gegen die entsprechenden Strukturen vorgeht. Es wird auch immer mehr und vermehrt vom Terrorismus durch Islamisten hier in Ägypten gesprochen. Es wird zu weiteren Anschlägen kommen, leider, so wird es wohl sein. Von jetzt auf gleich ist es nicht auszuschalten. Nur eines scheint mir schon klar, dass nämlich die Muslimbruderschaft als politische Macht erst einmal ausgedient hat, nachdem sie bewiesen hat, dass sie nicht regieren kann. Und Sie müssen sich wirklich klar machen, es waren ein Jahr lang Zeit. Es gab 35 reguläre Minister und die meisten davon waren Muslimbrüder, hatten keinerlei Ahnung. Ich selber habe mit einigen Journalisten gesprochen, die wiederum ihrerseits Minister interviewt hatten, etwa zur Frage des Umweltschutzes, zur Frage der wirtschaftlichen Entwicklung etc. Und sie waren zutiefst erschreckt und schockiert von der Unwissenheit dieser sogenannten Minister. Also wir müssen jetzt einfach sehen, die Menschen müssen auch Erfolg haben. Also ich meine, die Regierung muss jetzt auch mal innerhalb der nächsten zwei, drei Monate zeigen, es hat sich gelohnt, dass Mursi gestürzt worden ist. Das und das verbessert sich jetzt. Und dann werden, glaube ich, auch die Anhänger des Ex-Präsidenten Mursi eher wieder ruhig werden. Es ist eine ganz normale Entwicklung, wenn ich wirtschaftlich, sozial zufriedener sein kann, endlich mal wieder nach vielen, vielen Monaten, dann kümmere ich mich nicht mehr darum, dass irgendein Präsident demokratisch gewählt worden ist oder nicht. Da ist mir das Hemd mehr als der Rock.
Blicken wir, Monsignore Schrödel, nochmal zurück auf das Jahr 2011 und setzen wir das in Beziehung zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Die Proteste damals der mehrheitlich jungen Menschen, die richteten sich vor allem gegen die autokratische Regierung von Präsident Mubarak. Aber das war es ja nicht allein. Sie wollten auch ein anderes, ein neues Land. Was waren Ihre Anliegen? Wovon träumten Sie? Und spielen genau diese Punkte jetzt wieder eine Rolle bei der Absetzung Mursis?
Ja, ich glaube, das Auge des Ägypters ist noch einmal beschärft worden für absolutistische Herrscher. Denn das, was Mursi betrieben hat, war eigentlich noch mehr als das, was je ein ägyptischer Präsident getan hatte. Es gab zum Beispiel Anfang November, seinem ersten Regierungsjahr, also November 2012, eine Äußerung von, nicht nur eine Äußerung, sondern ein Dekret, mehrere Dekrete von Präsident Mursi, die bedeuteten, dass er selbst über der Justiz steht. Und ein Aufschrei ging durch die Massen, das kann ja nicht sein. Immer noch, seit Anfang der Republik Ägypten, war die Justiz unabhängig von der Regierung. Selbstverständlich, so gehört sich das eben, dass die Gewaltenteilung besteht. Und das hat er eben mindestens eine Zeit lang nicht außer Kraft gesetzt. Die Menschen waren wirklich schockiert. Also auch andere Setzungen, die er immer wieder getan hat, wiesen darauf hin, ich bin jetzt hier der absolut gewählte Herrscher, ich kann machen, was ich will, weil ich die Legitimation des Volkes habe. Und das bedeutet eben nicht Demokratie. Demokratie ist, weiß Gott, eine Machtübergabe des Volkes an eine Person oder eine Regierung auf Zeit. Und diese Zeit hat er verspielt. Also ich glaube, das ist ziemlich wichtig zu sehen. Die Menschen wissen noch genauer, was jetzt eigentlich auf sie zukommt, wenn sie demokratisch wählen. Sie werden ganz genau hinschauen, welche Personen zur Wahl stehen und wie die Zukunft durch diese Personen dann eben gestaltet werden soll. Das andere, die anderen Forderungen bleiben fundamental die gleichen. Sicherlich vor allen Dingen die Meinungsfreiheit, aber eben auch die Unterstützung des Volkes durch die ganz normalen alltäglichen Notwendigkeiten, dass Nahrungsmittel vorhanden sind, dass Elektrizität da ist, dass die Treibstoffmittel für den Verkehr vorhanden sind. All das wurde ja massiv abgeschnitten.
Ist denn Ägypten jetzt grundsätzlich bereit für eine Demokratie westlicher Prägung oder wird diese Demokratie, wenn es sie denn dann geben wird, eine ganz eigene Note haben und wenn ja, welche?
Ach, das ist eine wirklich entscheidende Frage. Ein Land wie Ägypten bereit zur Demokratie? Schauen Sie, Herr Niggewöhne, wir haben etwa 50% Analphabeten hier in Ägypten. 50%, also sprich 40 Millionen Menschen, können nicht lesen und schreiben. Die sind völlig manipulierbar. Auch wenn sich das wahrscheinlich ein bisschen gebessert hat, denn man kann ja dann wenigstens Medien verschiedener Art hören. Aber die Differenzierungsmöglichkeit von den Hunderten von Medien, die es gibt, die auf einen Analphabeten einstürzen, ist natürlich noch nicht vorhanden. Es kann noch nicht unterschieden werden zwischen Textparolen und Informationen etwa. So kann es durchaus, und passiert es auch immer wieder, dass durch das Wort eines Scheichs etwa eine ganze Schar von Menschen aufgehetzt werden kann und diese Menschen gehen und vielleicht zünden sie einen Laden eines Christen an, weil der Scheich gesagt hat, dieser und jener Christ hat Mohammed beleidigt. Und sofort brennt es sozusagen.
Würde denn ein erfolgreicher Demokratisierungsprozess, an dem dann auch die Christen in Ägypten konstruktiv mitwirken, ihre Lage verbessern?
Ja, denke ich wohl schon. Natürlich braucht man hier für viel Zeit. Ägypten ist ein religiöser Staat, das ist klar. Und die Staatsreligion ist allein zahlenmäßig, muss das akzeptiert werden, ist der Islam. Aber moderne Ägypter, auch moderne Muslime, werden nicht müde, und das nehme ich ihnen einfach ab für Ägypten, zu sagen, die Christen sind ein integrativer Teil unserer Gesellschaft. Die Christen sind lange, bevor wir hierher gekommen sind, schon in Ägypten gewesen. Ägypten ist das älteste christianisierte Land der ganzen Welt und das größte arabische Land im Mittleren Osten, auf das geschaut wird. Also den Ägyptern heute ist schon ganz klar, dass Europa, Amerika auf Ägypten schaut. Und die Christen dürfen sich eigentlich durch diese beiden Mächte schon in gewisser Weise geschützt wissen. Ich beobachte ja in den letzten 15 Monaten wirklich eine vorsichtig ausgedrückt ein Heruntergehen der Aggressivität gegenüber den Christen, was natürlich auch bedeutet, die Christen und Muslime halten wieder zusammen gegen die Macht, etwa gegen Mursi. Das war in den letzten Monaten zu spüren. Christen und Muslime zusammen haben gesagt, den wollen wir nicht haben. Also ich denke schon, dass à la longue auf die Länge der Zeit hin eine christlich-muslimische Zusammenarbeit hier in diesem Lande möglich ist, so wie es eigentlich auch schon Tradition war, muss man schon sagen. Auch wenn unter Mubarak die Christen auch nicht unbedingt die erste Stelle eingenommen haben, auch wenn sie Bürger zweiter Klasse waren, laut Grundgesetz, also laut Verfassung. Da gibt es viele Einschränkungen, die Christen eben den Christen auferlegt werden, aber unter Mubarak wenigstens war eines ganz klar, dass die Christen ihren Freiraum hatten und haben konnten. Und unter Mursi war abzusehen, dass die Christen immer mehr an den Rand gedrängt werden. Und das wollte eben die ägyptische Bevölkerung auch nicht.
Monsignore Schrödel, der sogenannte arabische Frühling ist jetzt bald 3 Jahre alt. Sie überblicken durch Ihre Tätigkeit ja auch noch andere Länder. Was hat er den Christen insgesamt gebracht? Sind die Christen die großen Verlierer dieser Umwälzungen oder könnte es sein, dass sich auch in den anderen Ländern, wie jetzt vielleicht in Ägypten, sich noch alles zum Guten wendet?
Selber als Christ und katholischer Priester mag ich natürlich sagen, selbstverständlich, am Ende wird sich alles zum Guten wenden. Aber wie lange dieses Ende dauert oder wann dieses Ende kommt, liegt natürlich nicht in unserer Hand. Ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel: Syrien. Immer mal wieder finden wir Syrien in den Nachrichten, vor allen Dingen dann, wenn es wieder sehr blutig ist. Über 100.000 Leben hat es dieser Kampf dort gekostet in Syrien. Und immer wieder heißt es, Assad muss weg, dass die Opposition verlangt seinen Rücktritt, die Kräfte sind da und wir müssen mithelfen, dass den revolutionären Kräften es gelingt, Assad zu stürzen. Auf der anderen Seite nimmt die Welt nicht zur Kenntnis, dass diese revolutionären Kräfte alle stark islamistisch sind. Das bedeutet mit einem Wort, wenn diese Kräfte siegen, wird es den Christen wesentlich schlechter gehen als unter Assad, um das sehr milde auszudrücken. Das Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche hat schon mehrfach immer wieder darauf hingewiesen und gesagt, wir müssen aufpassen. Bitte, ihr Westler, denkt nicht, wenn Assad weg ist, ist alles in Ordnung, sondern dann geht es uns Christen eher schlecht. Also Gregor III., eben das Oberhaupt der koptisch-katholischen Kirche, hat hier natürlich sehr viel Kritik geerntet in seinen Äußerungen, aber er hat recht. Er sieht es anders als Christ in Syrien lebend, als etwa die Amerikaner, die von außen schauen und wieder einfach ihre demokratischen Grundstrukturen einem kleinen Land überstülpen wollen. Ein anderes Problem wird auch sein, Palästina. Palästina kommt jetzt ja wieder etwas in die Schlagzeilen, man will wieder den Friedensprozess beleben, aber auch da ist eines klar, wenn die Welt nicht ganz genau hinschaut auf die palästinensischen Christen und auf die zukünftige Verfassung eines eventuellen Palästina, dann wird es den Christen dort auch schlecht gehen. Die Christen sind aus Palästina auch in den letzten 20, 25 Jahren vielfach ausgewandert. Wenn man überlegt, dass zum Besuch von Paul VI., ich glaube, das war 1964, noch fast 20% Christen waren. Jetzt aber gibt es noch vielleicht 1,5% Christen. Also da hat sich einiges unglaublich gewandelt.
Sie haben gerade die Palästinenserfrage schon angesprochen und die Gewalt im Nahen Osten, die wurde ja lange Zeit mit der Ungelöstheit der Palästinenserfrage begründet. Das war ja auch immer ein ziemlich bequemes Argument. Und dieses Argument scheint aber angesichts der vielen innerislamischen Krisenherde zurzeit ja gar nicht mehr zu stimmen. Wie sollte sich denn der Westen verhalten in dieser so undurchsichtigen Situation?
Ja, natürlich ist eine politisch ganz weise Haltung zu sagen, wir, so brutal es manchmal klingt, wir müssen von außen zusehen und mischen uns nicht in die innerstaatlichen Angelegenheiten dieser Länder. Das mag so klingen, als ist doch uns egal, was die da unten machen. Aber ich glaube schon, da gibt es einen Punkt gegenüber den Arabern oder hier bei uns ganz konkret gegenüber den Ägyptern. Auch von außen kommende Einwirkungen sind immer schlecht und vielleicht sogar kontraproduktiv. Man sieht es ja an Libyen. Libyen ist jetzt völlig still geworden, aber wenn man fragt, wenn man hingeht oder wenn man schaut, was ist denn da jetzt eigentlich los, was hat denn der Sturz des Herrschers dort gebracht, muss man leider auch sagen, Tribalisierungen, also der Staat ist lang nicht mehr eins, er war auch nie so richtig eins. Den Menschen geht es nicht viel besser und der Islam ist schon sehr deutlich in der Oberhoheit. Was bringt es, wenn die ausländischen Mächte in solche kleine Staaten hineingehen? Sie haben natürlich ein sehr starkes Eigeninteresse. Gerade etwa in Libyen war das wohl mehr als verständlich, dass westliche Staaten sagten, wir brauchen hier den Schlüssel zum Öl in Libyen. Aber letztlich, etwa in Syrien, wird doch wahrscheinlich nichts Großes passieren, denn Syrien ist jetzt so nicht so sehr interessant für die ganze Welt. Es sei denn, dass man eben auch dort eine große Lösung schaffen möchte, also Syrien, Israel, Palästina, unter Umständen Jordanien und dann Ägypten, dass man hier ein gemeinsames Bündel führen möchte. Aber ich glaube, die Politiker derzeit sind zu uninformiert und zu wenig weise auch und klug, um entsprechend von außen in aller Zurückhaltung doch noch ihre Akzente zu setzen. So müssen wir halt leider abwarten. Christentum ist nicht in den Winter hineingezogen, nur Christentum ist viel mehr herausgefordert worden, Stellung zu beziehen. Und was für die Kirche Ägyptens gilt, gilt, glaube ich, für die gesamten Christen im Nahen Osten. Die Christen sind eben in der Kirche des Kreuzes. Sie stehen unter dem Kreuz. Und das ist nichts Neues für sie. Christen haben immer zu leiden seit dem 7. Jahrhundert, seit dem Einfall des Islam in diese Region.
Was können wir Christen des Westens, wir Christen in Mitteleuropa konkret tun, um die Christen in Ägypten zu unterstützen?
Also ich war zum Beispiel sehr dankbar, dass Mitte März Erzbischof Schick von Bamberg mit einer kleinen Delegation der Deutschen Bischofskonferenz uns besucht hatte, hier in Ägypten. Er hat mit Papst Theodos III. Gesprochen, er hat mit vielen katholischen Bischöfen Treffen haben können und ist, glaube ich, ganz voller Eindrücke wieder zurückgezogen nach Deutschland, hat auch vor der Bischofskonferenz berichtet von seiner viertägigen Reise. Und das war ein Akzent, der einfach ganz wichtig war. Die westliche Kirche, speziell die katholische Kirche, nimmt uns wahr, sie nimmt teil an unserem Schmerz, an unserem Leiden und steht solidarisch an unserer Seite. Es ist nach wie vor so und hoffentlich auch verstärkt der Fall, die Hilfswerke, die großen und mittleren und kleinen Hilfswerke, alle bereit sind, für Ägypten tätig zu werden. Sicherlich ist das ja auch Kirche in Not in großer Weise. Und das sind wir sehr, sehr dankbar dafür, dass hier geholfen wird. Wir brauchen, und zwar die Ortskirche zuallererst natürlich, Hilfe logistischerweise, finanziellerweise. Es müssen Räume geschaffen werden, verstärkte Räume geschaffen werden zur Begegnung. Wir müssen auch einfach fähig sein können zu sagen, diese und jene Kirche muss gebaut werden. Denn das Christentum eigentlich wächst hier in Ägypten, statt dass es kleiner wird. Das Christentum ist eine starke Religion und gerade in den letzten Zeiten, das muss man sehr unter vorgehaltener Hand sagen, spürt man, dass das Interesse auch am Christentum wächst von anderen Seiten. Also wir brauchen hier wirklich eine gute Unterstützung, weil das A und O ist natürlich drittens und last but not least wirklich das intensive Gebet für die Christen im Nahen Osten, speziell eben auch in den trennenden Regionen des Nahen Ostens, allen voran wohl Ägypten, aber eben auch Syrien, damit es ihnen ja nicht schlechter geht, sondern damit sie selbst ein Teil der jeweiligen Gesellschaften werden, immer mehr werden Und ich hoffe darauf, dass doch immer wieder auch mal die Bischofskonferenz oder andere wichtige Organe aufrufen zum Gebet für die Christen in Ägypten. Wir dürfen die 15 Millionen Christen in Ägypten, und davon sind immerhin auch eine 7 Millionen römisch-katholisch, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Also nicht römisch-katholisch sind diese 7 Millionen, sondern koptisch-katholisch, wie wir sagen. Aber sie gehören zum Papst in Rom. Also sie gehören damit eben zu der großen katholischen Gemeinschaft. Abgesehen davon eben, wie gesagt, alle anderen Christen brauchen unser Gebet vielleicht. Also ich kenne einige Pfarrer, die wirklich ganz bewusst sagen, einmal im Monat machen wir einen Gebetstag für Ägypten. Und da bin ich sehr dankbar. Es wäre wunderschön, wenn sich viele, viele Bistümer solcher Ideen anschließen würden. Und sie würden sagen, wir beten verstärkt für Ägypten. Es sei denn, wir glauben nicht mehr an die Kraft des Gebetes. Manchmal habe ich zwischen uns gesagt, das Gefühl, ja, da glaubt ja doch keiner mehr dran. Nein, wir müssen dran glauben an die Kraft des Gebetes und dann wird sich auch was ändern.
Ja, Monsignore Schröder, das war jetzt schon ein wunderschönes Schlusswort. Eigentlich, ich will Ihnen aber noch eine letzte Frage stellen. Und zwar gibt es ja Beobachter, die meinen, dass die Vertreibung der Muslimbrüder der Anfang vom Ende des sogenannten politischen Islam gewesen sei. Teilen Sie diese optimistische Einschätzung und halten Sie es für möglich, dass von einer positiven demokratischen Entwicklung in Ägypten auch eine große Strahlkraft in die anderen Länder der arabischen Region ausgehen könnte?
Also das halte ich eher gesagt für zu optimistisch. Leider. Denn den Islam hängt natürlich zutiefst oder gehört an die politische Dimension. Islam ist nicht einfach so eine Religion, die ich zwischen mir und Gott ausmache, sondern Islam will auch die Gesellschaft prägen. Wie man mit einem Wortpaar sagt, Din und Daula gehören zusammen. So sagt das der Islam, nämlich also die Religion und der Staat bilden eine Einheit. Und man kann sehr schlecht Religion vom Staat trennen. In Ägypten hat sich wohl erwiesen, und ich höre es im Gespräch auch immer wieder, dass doch diese Ansätze in die richtige Richtung gehen. Dass man sagt, ja, wir wollen mit unserer Religion zwar den Staat mitgestalten, aber wir wollen Religion nicht als Vehikel benutzen, um den Staat zu gestalten. Also das muss man schon differenzieren. Und da glaube ich, dass für Ägypten nach dieser einjährigen Erfahrung der Muslimbrüder in Ägypten durchaus deutlich geworden ist, es geht nicht. Man kann nicht mit einem Islam in der Hand die Menschen manipulieren und einschwören auf einen islamistischen Staat. Auch andere Länder, Afghanistan etc., das sind natürlich alles Länder, wo man wirklich ganz genau fragen muss, ja, was macht denn da eigentlich der Islam? Führt der zum Erfolg? Führt der und der Ansatz als politische Größe in eine gute staatliche Konstruktion? Und da glaube ich eben, wir Ägypter, ich sage schon mal, wir Ägypter, obwohl ich Deutscher bin, aber wir hier in Ägypten haben wirklich diese Erfahrung gemacht, es geht nicht. Also mit Islamismus ist kein Staat zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es gibt viel mehr Muslime auf dieser Welt als nur diese 40 Millionen in Ägypten. Wir sprechen von 1,2 Milliarden Muslimen in der gesamten Welt. Schauen wir in den Mittleren und Fernen Osten dann natürlich rein. Da ist noch viel Potenzial da, um mit dem Ansatz der Religion auch Staaten zu führen und leiten. Aber meistens sind das doch dann sehr theokratische oder theokratisch orientierte Länder, nicht so wie Ägypten eigentlich sein möchte. Ägypten möchte ein freies, westliches Land sein, zumindest westlich orientiertes Land. Ägypten möchte nicht so werden wie Europa, wo Religion überhaupt keine Rolle mehr spielt oder nur noch so ein bisschen die Sahnehäubchen ist, manchmal auf irgendwelche Veranstaltungen. Nein, das sehen alle Ägypter mit großer Sorge. Sie schauen mit großer Sorge nach dem Westen und sagen, was das da oben ist in Amerika oder speziell auch in Europa, noch spezieller in Deutschland oder in Frankreich, ein völlig säkularer Staat, das wollen wir nicht. Gott soll bei uns in der Region und in dem Staat eine Rolle spielen. Aber wir wollen nicht, dass wir mit den Instrumenten unserer Religion andere, die eben nicht religiös sind oder auch eine andere Religion haben, disziplinieren. Das scheint mir die Aussage dieser Erhebung gegen Herrn Ex-Präsident Mursi gewesen zu sein.
Über die Lage in Ägypten haben wir heute gesprochen mit Joachim Schrödel, dem Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken im Nahen Osten. Monsignore Schrödel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte schön, Herr Niggewöhner. Alles Gute.
Soweit also Weltkirche aktuell für heute. Die etwas dürftige Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Kirche in Not unterstützt seit vielen Jahren die Christen im Heiligen Land und in anderen Teilen des Nahen Ostens. Wenn Sie sich informieren wollen, wie Sie helfen können, dann schauen Sie mal rein unter www.kirche-in-not.de. Dort finden Sie auch zahlreiche Schriften und Materialien, die sich mit dem Thema befassen. Es seien nur mal drei an dieser Stelle genannt, nämlich die Dokumentation Christen in großer Bedrängnis, unentgeltlich bestellbar. Auch ein Kreuzweg für die verfolgte Kirche können Sie für 1,50 Euro bestellen. Und ebenso bestellbar, Monsignore Schrödel hat eben den Wert des Gebetes angesprochen, ist ein Gebet für den Nahen Osten, ein kleines Faltblättchen, das Sie unentgeltlich in beliebiger Stückzahl bestellen können. So viel also für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen eine gute Zeit und eine gesegnete Woche.